Die diesjährige Kleggeserie steht unter dem Thema «Das ganze Leben ein Gottesdienst». Es ist inspiriert aus dem Römer 12,1. Wer eine Bibel da hat, darf das gerne mit nachschlagen. Wir werden ganz am Schluss werden wir das dann noch genauer lesen. Aber es war auch ein bisschen naheliegend gewesen, dass ich als Angestellter mit dem Schwerpunkt Worship und Jugend irgendwo in Richtung Worship darf meine Botschaft machen. Und darum ist das Thema von heute Morgen ist eben dann Worship. Oder Lobpreis oder Anbetung oder wie ihr es auch nennt bei euch da. Das ist ja auch das Coole und Spannende, wenn man sich für eine andere Gemeinde vorbereitet, dass man Sachen noch nicht so kennt. Darum, vielleicht hörst du heute etwas, das dich herausfordert. Das ist nie verurteilend gemeint. Wirklich nicht. Aber ich habe ein grosses Herzensanliegen. Ich liebe es, wenn wir vor Gott kommen und ihn dürfen mit unseren Liedern loben und preisen. Das ist ja ein grosser Teil von uns. Und ich liebe es vor allem, weil es mit unserem ganzen Sein zu tun hat. Wir haben das Hirn in der Schuhe aufgeteilt, in die linke und rechte Hirnhälfte. Das sind verschiedene Sachen dafür zuständig. Die Logik auf der einen Seite, die Kreativität auf der anderen. Und wenn wir Worship machen und Lieder singen, sind beide Hirnhälften voll aktiv. Ihr seht eine kleine Aufstellung, was das macht. Die rechte Hirnhälfte zum Beispiel kontrolliert die linke Seite vom Körper. Sie ist aber auch dazu da für Kreativität, künstlerisch oder die Liedermelodie, das, was dich emotional berührt, wenn du Musik hörst, warum das mit Jazz auflecken, passiert dort. Und die andere Hirnhälfte ist aber auch da, dass wir die Liedtexte, die wir singen, dürfen in uns einbrennen lassen und wir Sachen haben wie «Mit meinem Gott kann ich Mauern überspringen», die das Leben prägen. Kennen ihr das Lied? Ihr seid noch nicht genug mutig, um es jetzt mit mir zu singen, oder schon? Wir gehen weiter. Musik ist uns wichtig. Musik kann emotionsgeladen sein. Sie kann helfen, sich Sachen zu merken. Sie kann Trigger auslösen. Sie kann zu Diskussionen führen, Sorgen verschwinden lassen, Aussagen verstärken. Sie kann mich in Erinnerungen schwelgen lassen. Sie kann mich motivieren, beruhigen, sentimental werden lassen oder auch voller Energie. Und so weiter und so fort. Musik macht etwas mit uns. Und um das ein bisschen zu zeigen, dass wir das nicht nur hören, sondern auch miterlebend, habe ich Videos mitgebracht. Es sind zwei Videos, jeweils auf zwei verschiedene Arten. Und ich würde sagen, wir steigen einfach mal rein und schauen, was das mit uns macht. Das ist das erste Video gern. Yes. Irgendwie ist er auf einer Mission. He? Er hat Freude. Irgendwie hat er das Rätsel, die Lösung für das Rätsel, das er jahrelang schon mit sich herumtreibt, hat er gefunden. Jetzt geht er das lösen. Das ist freudig. Eine coole Sache. Wir schauen das zweite Video. Nicht mehr so, als würde er ein Abenteuer erleben, das er gerne hat. Es ist eher Angst, er rennt von etwas davon, er wird verfolgt. Muss schnell weg. Das zweite Beispiel, das wir miteinander anschauen wollen. Ich weiss nicht, wie es dir geht. Ich habe keine Lust, um zu sehen, was dort drin ist. Scheint erschreckend zu sein, aber vielleicht auch nur wegen der Musik. Lass uns das Zweite anschauen. Ich glaube, das war der Schatz, den er gefunden hat, nachdem er beim ersten Mal davon gesäckelt ist. Ihr merkt, Musik macht etwas mit uns, oder? Und darum ist es für mich auch gar nicht so verwunderlich, dass wenn wir über Musik in unseren Kirchen schwätzen, dass wir da um ein umstrittenes Thema diskutieren. Der eine ist es zu laut, der andere zu leise. Der eine sind es zu viele neue Songs, der andere viel zu wenig von den alten. Der eine sind zu viele deutsche Songs, der andere zu viele englische und so weiter und so fort. Irgendwie ist es ein emotionales, geladenes Thema, nur schon aufgrund, dass es Musik ist. Dass es noch eine geistliche Ebene hat. Da haben wir noch gar nicht darüber geschwätzt. Aber es ist für mich ganz normal, dass wir, wenn wir über Worship als Musik reden, dass wir da ein Thema haben, wo wir könnten aneinander stoßen. Aber an dieser Stelle ist mir auch wichtig zu sagen, wenn wir über Worship schwätzen, dann drückt sich Worship zwar manchmal über Musik aus, es definiert sich aber nie über Musik. Worship ist viel, viel mehr oder als irgendwie eine Playlist auf meinem Handy. Neben Rock und Pop und Country habe ich irgendwo noch eine Worship-Playlist. Es ist auch mehr als ein 20-Minuten-Block, wo wir miteinander leben am Sonntag, wenn wir in den Gottesdienst gehen und Lieder singen miteinander. Worship, Praise and Worship, soll etwas sein, das in unserem ganzen Leben Ausdruck findet. Es ist etwas ganz Faszinierendes, wie viele Profimusiker, christliche Profimusiker, immer wieder das Gleiche erzählen. Sie sagen, irgendwann bin ich an den Punkt gekommen in meinem Leben, wo ich mich gefragt habe, ist es der Plan von Gott für mein Leben? Ist es sein Wille für mein Leben, dass ich Musik mache? Und sie alle kommen irgendwo zu dem gleichen Schluss und sagen, nein, ist es nicht. Es ist vielleicht ein momentaner Auftrag, den ich habe von Gott, mich darin zu investieren. Aber stell dir vor, ich hätte einen Unfall und würde morgen mein Handgelenk brechen und könnte nicht mehr Musik machen. Oder hätte eine Operation an meinen Stimmbändern und könnte nicht mehr singen. Würde ich dann am Plan von Gott für mein Leben vorbeilaufen? Oder was ist mit der Zeit, wo ich am PC verbringe oder wo ich etwas vorbereite oder wo ich eben gerade nicht Musik mache, wenn Gottes Plan für mein Leben wäre, einfach Musik zu machen, dann würde ich in diesem Moment immer daran vorbeilaufen. Es ist also nicht der Auftrag von Gott für unser Leben, aber er kann uns freisetzen, intensiv einen Lebensabschnitt oder auch einen Morgenabschnitt in die Musik zu investieren und ihn so zu begegnen. Wenn wir miteinander Lieder singen, soll unser erster und wichtigster Antreiber aber sein, dass wir Offenbarung kriegen darüber, wer das Gott ist. Und dass wir aus der Herzensoffenbarung, wer das er ist, ihm in Liebe antworten. Dass wir ihn hingebungsvoll dienend mit unseren Liedern, aber mit unserem ganzen Sein. Das ist unser erster Auftrag, das ist der Inhalt und der Zweck von unserem Leben, von jedem von uns, dass wir Gott kennen und ihn lieben. Das erste und das wichtigste Gebot ist Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und voller Hingabe zu lieben, mit ganzem Verstand und ganzem Herz steht. Also allumfassend zu lieben. Und die Definition, die die Bibel über Liebe schreibt, ist hingebungsvoll zu sein. Du kannst 1. Korinther 13 lesen, dort steht, ohne Liebe ist alles nichts. Und Liebe definiert sich darüber, dass ich wegschaue von mir und das Anliegen von meinem Gegenüber höher mache als mein eigenes. Dass ich mich selber hingebe und für das Herzensanliegen des anderen einsetzen. Wenn wir über Worship schwätzen, ist das unsere erste Aufgabe. Wenn wir über Anbetung, über Lobpreis schwätzen, auch in Form von Liedern am Sonntagmorgen, ist das unsere erste Aufgabe, uns hinzugeben. Schauen, wenn wir uns wünschen, dass wir sein Reich sehen und kommen, wenn wir uns wünschen, dass wir ein Stückchen Himmel auf dieser Welt schon erleben, dann bin ich überzeugt, das passiert nur dort, wo wir eine Offenbarung darüber kriegen, wer das Gott ist. Wenn wir ein Stückchen über ihn kennenlernen und das uns motiviert, ihm Lob und Ehre zu bringen. Vielleicht mit Liedern. Vielleicht auf eine ganz andere Art und Weise. Ich werde uns mitnehmen in einen so kleinen Anblick, in was im Himmel passiert, wo ich glaube, dürfen wir uns jetzt schon darauf fokussieren oder dort hinschaffen, dass wir nach in das hinkommen, wo wir uns dann für die Ewigkeit erhoffen. Offenbarung 4, und das ist auch so etwas, wenn man in eine Kirche geht, wo man es nicht so ist, dann weiss man nicht, wie gross ist der Beamer oder die Leinwand. Aber ich gehe davon aus, ihr habt alle irgendwie ein Handy oder eine Bibel, wo ihr es mitlesen könnt. Offenbarung 4, 8 bis 11. Es geht um lebendige Wesen. Die Offenbarung ist manchmal ein bisschen abstrakt geschrieben. Okay, jedes dieser lebendigen Wesen hatte 6 Flügel, die innen und außen voller Augen war. Okay, abstrakt. Auf jeden Fall ist da irgendetwas im Himmel, wo bei Gott im Thronsaal sitzt. Und jetzt machen die Tag für Tag und Nacht für Nacht, hörten sie nicht auf zu rufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott der Allmächtige, der immer war, der da ist und der noch kommen wird. Immer wenn diese lebendigen Wesen dem auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt, Herrlichkeit und Ehre und Dank bringen, fallen die 24. Ältesten, das ist vorher beschrieben, wie die ihren Thron rund um den Thron von Gott haben, fallen sie vor ihm nieder, vor dem, der auf dem Thron sitzt, nieder und beten an, der in Ewigkeit lebt. Und sie legen ihre Kronen vor dem Thron und sagen, jetzt muss ich schauen, haben wir alles drauf, du bist würdig, unser Herr und Gott, Herrlichkeit und Ehre und Macht entgegenzunehmen. Denn du hast alle Dinge geschaffen, weil du es wolltest, sind sie da und wurden sie geschaffen. Das ist ein kleiner Einblick in das, was im Himmel passiert. Kontinuierlich, dass da irgendwelche abstrakten Wesen, die wir uns jetzt gerade im Moment noch nicht so vorstellen können, heilig, heilig, heilig dem Gott zurufen, ihm Ehre bringend. Und dass die, die selber auch erhöht sind, die dürfen auf einem Thron sitzen, ihre Krone haben, die Krone wegwerfen und sagen, Gott, vor dir gehe ich auf die Knie. Die bete ich an. Und ich glaube, dass wir das dürfen übernehmen ins Bild von unserem Leben, dass Worship der Ort ist, dass unser Leben immer wieder prägt sein durch die Begegnung, wo wir sagen, und jetzt ziehe ich meine Krone ab, ich schmeisse sie vor dir hin und ich beuge mich vor dir. Und wenn wir da über Worship schwätzen, als Teil von unserer Gottesdienstliturgie, dann glaube ich, haben wir alle noch viel Potenzial. Und ich möchte das nochmal erwähnen, ich habe einfach ein Herzensanliegen, dass du darfst erfolgreich sein im Leben. Nicht, dass ich dir jetzt sage, du machst etwas falsch. Aber wir steigen miteinander ein bisschen ein, in wie die Bibel Anbetung und Lobpreis definiert. Und das machen wir anhand vom Psalm 100, weil wir haben in der deutschen Sprache ein kleines Problem. Wir brauchen immer die gleichen Wörter, wo wir nicht genau wissen, wie füllen. Im Psalm 104 steht, geht zu den Toren ein mit Dank, zu seinen Vorhöfen mit Lob, dankt ihm, lobt seinen Namen. Danke, loben, danke, loben. Wenn wir in die hebräische Sprache schauen, dann haben wir viel spezifischere Sachen. Das ist vergleichbar, wie wenn ich euch sage, ich bin heute Morgen gekommen im Auto. Da könnt ihr euch nicht so viel vorstellen darunter, wie emotional das für mich war. Wenn ich aber sage, ich bin mit Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio Verde gekommen, dann wissen wir, es ist ein bisschen spezifischer, oder? Jetzt wissen wir, das ist emotional, he? Und es braucht auch ein bisschen Benzin. Okay. Ich werde mit uns anhand einfach von dem Psalm 100, und ich bin kein hebräischer Sprachwissenschaftler, sondern vieles kommt einfach aus Wörterbüchern. Ich werde mit uns anschauen, wie das die Bibel Anbetung, Lobpreis definiert oder welche Wörter das sie braucht. Und zwar fangen wir an beim ersten: Geht zu seinen Toren ein mit Danken. Das hebräische Wort, das gebraucht ist, ist dort Toda, was so viel heisst wie meinem Dank Ausdruck verleihen. Sei das durch Dankopfer, durch Danksägig, durch ein Dankeschor, durch ein Dankeslied. Es geht darum, dass ich irgendwo Dankbarkeit in mir erlebe und dem Gott Danke sage. Meinem Dank irgendwie Ausdruck verleihen. Das ist sehr ähnlich wie im Deutschen, mit Danken. Das ist etwas Aktives. Es ist nicht Bitten, sondern es ist, da habe ich etwas, dafür bin ich dankbar und das kommt jetzt als Allererstes. Ich sage dir, Gott, danke. Zu seinen Vorhöfen mit Lob. Zu Lob, dort steht das hebräische Wort Tehillah. Das Wort heisst lauthals preisen. Jubeln. Es heisst auch sich rühmen. Jetzt vergleiche ich das mit etwas, das wir kennen. Gar nicht meine Leidenschaft ist, aber vielleicht ihr. Vielleicht euch. Und zwar ist das, wenn du Champions League schaust von deinem Fußballverein und du sitzt auf deinem Sofa und du hast eigentlich überhaupt nichts damit zu tun, wie das Spiel gerade da geht, aber du jubelst, weil dein Team ein Goal geschossen hat. Und du rühmst dich am nächsten Tag, du kennst es. Und du rühmst dich am nächsten Tag damit und gehst zu deinen Kollegen und erzählst, wir haben gewonnen. Das ist gar nichts damit zu tun. Das Einzige, was du gemacht hast, ist, du bist auf dem Sofa gehockt, hast vielleicht ein Pack Chips und vielleicht irgendwie etwas Süßgetränk oder etwas dir gegönnt. Aber es ist eigentlich nichts damit zu tun. Aber du rühmst dich damit und du hast gejubelt, du bist lauthals gewesen. Und das meint das Wort, wie dass wir eben Lob sollen bringen dem Gott. Wir dürfen uns blöfferisch rühmen mit dem Sieg, den Gott gemacht hat für uns. Uns Teilhaber sein zu lassen und jubeln darüber. Meine Frau macht manchmal, das habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, aber meine Frau macht manchmal Stimmübungen daheim. Die sind mir manchmal zu laut. Ich bin dann auch schon mit einem Dezibel-Messgerät hingegangen. 104 Dezibel habe ich gemessen, für die, die etwas damit anfangen können. Das ist gehörschädigend, Lautmedizin. Aber so darf unser Lob sein an Gott. Er darf laut sein, weil es zum Ausdruck bringt, wie dankbar dass wir sind. Ich will niemandem sagen, jetzt müsst ihr einfach euren Lobpreis 10 dB lauter machen, aber es darf juchzen und jubeln sein. Gehen wir weiter. Dankt ihm. Dort schauen wir uns nicht das Wort an, das effektiv dort steht, sondern der Wortstamm vom hebräischen Wort. Der ist nämlich Yada. Vielleicht kennst du Yada Worship. Kennen wir? Das ist, entspringt dem hebräischen Wort und es heisst eigentlich so viel wie mit erhobenen Händen Gott zu loben. Und ich weiss, wir sind Schweizer und wenn wir singen, wir haben die Hände, unsere Hände sind hoch erhoben, dann meinen wir das vor allem in uns drin. Aber was das Wort meint, ist eigentlich, ich habe nicht nur einen emotionalen Ausdruck von dem, ich strecke meine Hände in die Höhe, sondern ich mache das als Ausdruck von dem, dass ich mich sehne danach, Begegnung habe mit Gott, in erwartungsvoller Haltung mich ausstrecken nach dem Thron von Gott und ihn erhöhen, ihn loben und preisen, will ich das zum Ausdruck bringen, will ich meine Hände in die Höhe strecken. Ein bisschen vergleichbar wie mit einem kleinen Kind, wo ein Papi aufstreckt. Es braucht kein Wort gross. Aber es kann so zum Papi kommen und der Papi weiss, jetzt braucht es Nähe. Ja, da mit erhobenen Händen ihm Dank zu sagen, Gott zu erheben, sich nach ihm auszustrecken. Eine von den bekanntesten Stellen, wo da offensichtlich wird, was es ist der Mose. Der Mose, der hinter Josua steht, der mit den Amalekiter kämpft. Und wir lesen dort in dem 2. Mose 17, wenn der Mose die Hände in die Höhe gestreckt hat, dann war das Volk Israel am Gewinnen im Kampf. Und wenn er es weg runtergenommen hat, sind sie am Verlieren. Er wird irgendwann müde und sie müssen ihm einen Stein holen. Er muss sich drauf sitzen und die Leute müssen ihm die Hände stützen. Aber es ist irgendwie die Erwartungshaltung, die zum Ausdruck kommt, mehr als nur in unseren Herzen. Wir gehen eins weiter, das heisst weiter, lobt seinen Namen. Und das Wort, und ich finde das schon faszinierend, dass wir jetzt so eine kurze Bibelstelle haben, die so viel Kalt in sich trägt eigentlich. Dort ist das Wort, das gebraucht wird, Baraku. Das heisst so viel wie segnen. Aber es heisst auch so viel wie auf den Knie preisen. Und wenn ich kämpfe, dann kämpfe ich auf meinen Knien. Heb die Hände zu dir, der Sieg gehört dir allein. Oder irgend so geht das eine Lied, wo wir singen und auch in unseren Köpfen, oder? Gehen wir auf die Knie und heben unsere Hände in die Höhe. Aber eigentlich ist es eine aktive Handbewegung, die auch zeigt, ich gebe mit dir hin. Und jetzt fragst du dich vielleicht, wie kann ich Gott segnen? Segnen meint in diesem Kontext vor allem einfach das Gute zusprechen. Wir lesen die Art von Lobpreis beim König Josaphat in der 2. Chronik, dürfen wir gerne daheim nachlesen, wo er damit konfrontiert ist, dass da eine Armee auf ihn zuläuft, wo er sagt, und da verliere ich. Und sie in eine anbetende Haltung bringt vor Gott, wo er sagt, und jetzt müssen wir das ganze Volk uns beugen vor dem Gott und ihn loben für das, was er noch tun wird. Nicht nur für das, was jetzt gerade ist, nicht für das, was war, sondern auch schon loben dafür, was jetzt dann wird kommen, ein neues ausrichten. Man könnte den Psalm 100, Vers 4 also folgendermaßen übersetzen. Geht zu seinen Toren ein und bringt euren Dank zum Ausdruck, zu seinen Vorhöfen mit lautem Jubel und rühmt euch in seinem Sieg. Erhebt eure Hände, streckt euch erwartungsvoll nach seiner Herrlichkeit aus, kniet nieder und segnet seinen Namen. Freie Übersetzung findet man nie so in der Bibel, aber nachdem man sich mit diesen Wörtern auseinandergesetzt hat und den Mut hat, das ein bisschen zu formulieren, könnte es etwa so aussehen. Was ist mein Ziel? Möchte ich euch jetzt sagen, weißt, das, was wir vorher gemacht haben, da sitzen und Lieder singen, das ist falsch. Es geht mir wirklich nicht um das. Es geht mir nicht darum, irgendwie jemanden zu verurteilen, sondern ich glaube einfach, dass wir alle ganz viel Potenzial hätten noch in unserem Worship, in unserem Lobpreis, auch wenn wir den Lobpreis als das denken, was er ist am Sonntagmorgen in Form von Musik. Und ich möchte für das noch einsteigen in eine Geschichte aus dem Neuen Testament, die ich glaube, zeigt uns ein bisschen etwas vor Augen, das mich zumindest ein bisschen überführt hat. Und zwar im Johannes 12 möchte ich lesen, die ersten 6 Verse. Dort heißt es, Jesus nun kam 6 Tage vor dem Passah nach Bethanien, wo Lazarus, der gestorben war, den Jesus von den Toten auferweckt hatte. Sie machten ihm nun dort ein Abendessen und Martha diente, Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch lagen. Da nahm Maria ein Pfund Salböl von echter, sehr kostbaren Narde und salbte die Füße Jesus und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde von dem Geruch des Salböls erfüllt. Es sagte aber Judas, Simons Sohn, der Iskariot, einer von seinen Jüngern, der im Begriff stand, ihn zu überliefern, warum ist dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauft und den Armen gegeben worden? Er sagte dies aber nicht, weil er für die Armen besorgt war, sondern weil er ein Dieb war und die Kasse hatte und trug, was eingelegt wurde. Und du fragst dich vielleicht jetzt, was hat die Geschichte mit dem Worship zu tun, den ich am Sonntagmorgen im Gottesdienst mache? Um die Geschichte zu verstehen, müssen wir schnell wissen, um was wir da schwätzen. Wir reden um Öl in einem Wert von einem Jahresgehalt. Medianlohn in der Schweiz 2024 85.000 Franken. Das ist das Salböl, das Maria da Jesus über die Füße gießt. Das ist das, was sie kostet, ihm Lob zu bringen. Wir haben verschiedene Charaktere in dieser Geschichte. Und ich glaube, wir haben auch verschiedene Charaktere in unseren Gemeinden. Und ich glaube, auch wir nehmen immer wieder, jeder von uns nimmt immer wieder die Rolle von diesen verschiedenen Charakteren ein. Und ich möchte schnell darauf hinweisen, welche Charaktere Sie da sehen. Der erste, der ist Jesus, mit dem möchte ich mich nicht vergleichen, aber einfach schnell hinschauen. Ich glaube nicht, dass wir seine Rolle einnehmen. Aber Jesus sitzt da und er lässt im völligen Wissen, was Maria jetzt da macht, nämlich ein Jahresgehalt über seine Füße zu leeren. Er lässt es zu. Nachdem der Judas sagt, das hätte man doch den Armen geben können, sagt er, lass sie doch. Er nimmt das Lob entgegen. Er fordert es nie. Er fordert es weder von der Maria, noch von der Martha, noch vom Judas, auch nicht vom Lazarus, den er gerade von den Toten auferweckt hat. Aber er sagt, wenn du es mir bringst, weiss ich bin würdig, das anzunehmen und ich nehme es gern. Dann haben wir die Martha. Die Martha, die ist gerade voll damit beschäftigt, ihre Idee von Rolle, von was ein Gastgeber müsste machen, das auszufüllen. Sie hat ein klares Bild, wie das sie als Gastgeberin von diesem Besuch müsste Diener sein. Und sie krampft sich einen ab. Und sie rennt und tut und macht und wird frustriert. Wir lesen im Lukas darüber, von einer anderen Perspektive, wie der Besuch ausgeht. Auf ihrem Weg nach Jerusalem kamen Jesus und die Jünger auch in ein Dorf, in dem eine Frau mit Namen Martha sie in ihr Haus einlud. Ihre Schwester Maria saß Jesus zu Füßen und hörte ihm aufmerksam zu. Martha dagegen mühte sich mit der Bewirtung der Gäste. Sie kam zu Jesus und sagte, Herr, ist es nicht ungerecht, dass meine Schwester hier sitzt, während ich die ganze Arbeit tue, sage ich, sie soll kommen und mir helfen. Doch der Herr sagte ihr, meine liebe Martha, du sorgst dich um so viele Kleinigkeiten. Im Grunde ist doch nur eines wirklich wichtig. Maria hat es erkannt, was das ist, und ich werde es ihr nicht nehmen. Die Martha krampft sich ab, hat ein Bild im Kopf, haargenau, wie der Dienst an ihren Gästen müsste aussehen, an dem Jesus müsste aussehen, schaut auf andere und sagt, es ist doch ungerecht, dass die nicht tun, wie ich tun. Und es ist doch nicht richtig, dass sie nicht tut, so wie ich für mich erkenne und für mich definiert habe, wie das richtig wäre. Es ist doch gemein, dass die Maria einfach darf an den Füßen von Jesus sitzen. Und einfach darf sie. Und dann haben wir einen Judas. Ein Judas, der hat auch ein ziemlich klares Bild, wie das er will, gut zu tun auf dieser Welt. Vor allem für sich gut zu tun, im ersten Moment. Er fragt sich nämlich, wo er sieht, dass da ein Jahresgehalt vergossen wird, sagt er, ja, ich habe eine Idee, wie wir gut aussehen dabei und ich weiß auch noch, was für mich dabei rausspringen könnte. Schon gut und recht, das Lob, das du da bringst, aber was bleibt für mich übrig? Wir können doch lieber so dienen, wie ich denke. Man würde es doch lieber auf meine Art machen, das würde gut aussehen, das würde den Zweck ein bisschen auch erfüllen, aber es bleibt für mich am Schluss auch noch etwas übrig. Und dann haben wir die Maria. Die Maria, die sucht Nähe zu Jesus. Sie will mehr über ihn lernen. Und jetzt kommt etwas ganz, ganz Tiefes. Johannes 12 folgt auf Johannes 11. In deiner Bibel auch. Und in Johannes 11 wird der Maria, ihre Brüder Lazarus, von den Toten auferweckt. Von dem Jesus, wo sie jetzt begegnet hat mit ihm. Und Maria kriegt eine Herzensoffenbarung, wer das der Jesus ist. Sie realisiert, Das ist ein nicht nur guter Lehrer, das ist nicht nur ein Prophet, sondern das ist einer, der es würdig ist, alles von mir zu kriegen. Und aus dieser Herzensoffenbarung heraus motiviert, ist sie bereit, 85'000 Stutz Flüssigkeit über seine Füße zu leeren. Und sage, ich bringe dir mein Lob. Nicht nach links und nicht nach rechts zu schauen, wie es die anderen recht für richtig erachten, sondern einfach zu sagen, ich habe es auf dem Herzen, ich bringe es dir. Es ist ihr gleich, dass sie sich vielleicht blamiert vor den anderen. Es ist ihr gleich, dass sie sich vielleicht ihre Zukunft damit sichern könnte. Es ist ihr gleich, was für ein Bild das sie abgibt. Ihr geht in dem Moment in eine Offenbarung darüber, wer Jesus du bist für mich. Und ich habe ein Anliegen auf dem Herz, dich zu loben. Und das mache ich, auch wenn es mir viel kostet. Sie ist bereit, den Preis zu zahlen. Nicht nur, was ihren Ruf angeht, sondern auch das Materielle. Ich glaube, wir alle erkennen uns in diesen Charakteren immer wieder. Ich glaube, unsere Kirchen sind gefüllt mit Menschen, die sich manchmal darin finden, die sagen, ich habe ein Bild drin, wie Worship muss aussehen, wie Lobpreis muss aussehen. Und ich habe eine klare Idee von der Struktur und ich krampfe mich ab, das genau so zu machen. Und wenn der links und rechts nicht mitzieht, dann frage ich mich, warum machst du nicht mit? Dann jammere ich vielleicht sogar bei meinem Pastor, bei meinen Ältesten, bei Jesus und sage, aber die tun nicht so. Und ich glaube, unsere Kirchen sind manchmal gefüllt mit so einem Judas. Wo du am Sonntag rausläufst und sagst, für mich war jetzt gerade nicht so viel dabei gewesen. Ich bin irgendwie zu kurz gekommen. Ich erkenne mich manchmal in dem. Dass ich Worship mache und das Gefühl habe, was springt für mich dabei raus? Dabei ist es eigentlich nichts, was um mich geht. Mal dem Gott, dem, den ich anbete, dem geht es um mich. Aber das darf mich freisetzen, dass ich alles darf in die Waagschale legen, dass es mir um ihn geht. Ich möchte uns Mut machen, diesen Morgen. Dass wir nicht mehr Martha sein müssen. Dass dort, wo wir das Gefühl haben, Strukturen sind das Wichtigste. Dass wir realisieren dürfen, nein, Maria hat es uns vorgelebt, zu verweilen bei Jesus, bei seinen Füßen, aus der Erkenntnis, wer er ist, raus zu machen. Es kann ganz praktisch aussehen, gell? Jetzt kommt ein englisches Lied und du kannst nicht mitsingen, es widerstrebt dir, weil du den Text nicht kannst oder die Melodie nicht geläufig ist. Ich will dich einladen, Worship ist Begegnungszeit mit Gott, es geht darum, Offenbarung über ihn zu kriegen und aus dieser Offenbarung auf ihn zu antworten. Hör mal hin, was er dir sagt. Verweil mal an seinen Füßen, ohne müssen zu tun, ohne müssen zu säckeln und zu krampfen. Und wenn du ein Judas bist, so wie ich manchmal einer bin, dann möchte ich einfach dir Mut machen und sagen, soll ich Leute schwätzen? Danke. Meine Frau hat mir ganz subtil ein Zeichen gegeben. Ich habe das Problem, dass ich, wenn ich länger am Schwätzen bin und das Gefühl habe, die Leute schlafen mir jetzt gerade ein, dass ich so in Nacht-Ding-Modus komme und ganz leislich anfange zu schwätzen. Wenn du ein Judas bist und manchmal rauslaufst und sagst, jetzt ist für mich heute nicht dabei gewesen, dann lass dir sagen, im Worship geht es nicht um dich. Es geht um Gott und dein Lobpreis ist das Einzige, wo du ihm bringen kannst, das er dir vorher nicht geschenkt hat. Der ganze Gottesdienst ist geplant, dass du reinsitzen kannst und dass du kriegst. Und dann haben wir einen Teil, wo wir Worship machen, der geht nicht um dich. Der geht um Gott. Da bringst du ihm einfach dich hin. Ich möchte uns ermutigen und ich habe wirklich auf dem Herz, dass wir Marias werden dürfen. Ich muss sagen, es ist mir gleich links und rechts und Erwartungen und Papi, Papo, sondern ich sehne mich nach einer Herzensoffenbarung, wer der Gott für mich ist. Und aus dem heraus motiviert bin ich bereit, das oberste Gebot von Liebe mit ganzer Hingabe, mit ganzem Verstand, mit ganzer Seele, mit ganzem Geist, mit ganzem Herz zu machen und mich selber zu opfern. Und jetzt kommt der Römer 12,1, den ich euch versprochen habe. Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein. Ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Liebe Brüder und liebe Schwestern, ich fordere uns alle, die und mich auf, uns weniger zu fragen, was am nächsten passt, wenn es darum geht, Gott Lob zu geben. Wir sollen auch den Nächsten lieben, absolut. Aber das könnten die anderen von Kleckiserie ja erklären. Schauen, Selbsthingabe ist das Motto nicht Selbstversorgung, nicht Egozentriertheit, sondern die Aufforderung, sich als lebendiges Opfer zu geben. Und du kommst nicht zu kurz. Wenn es aus einer nicht aus einer Selbstoffenbarung, sondern aus einer Herzensoffenbarung kommt, dass der Gott, dem geht es um dich. Voll. Und darum kommst du nicht zu kurz. Und darum bist du auf eingesetzt, dass du sagst, und mir darf es voll um dich gehen. Es ist ja so schön, haben wir den Worship heute den Schluss gesetzt von dieser Predigt, gell? Weil jetzt kommen wir an den Ort, wo wir sagen, jetzt dürfen wir trainieren, Marias zu sein. Und es wird vielleicht so sein, dass du dich dabei erwünschst, dass du sagst, jetzt denke ich, es ist gar nicht meine Musik. Jetzt denke ich, es ist mir gerade ein bisschen zu laut, es ist mir jetzt gerade ein bisschen zu leislig, es ist mir jetzt gerade ein bisschen zu deutsch. Englisch, habe ich gesehen, haben wir keine mehr. Eins, vielleicht sagst du, es ist mir ein bisschen zu Englisch. Ich möchte dich einladen, dich selber zu prüfen und selber zu sagen, geht es mir um den Gott oder geht es mir um etwas anderes. Wenn du nicht mitsingen kannst, bemühe dich um eine Offenbarung über ihn zu kriegen, indem du einfach mal hörst, ob er etwas für dich hat. Und wenn du mitsingen kannst, mach das mit Jubel. Es darf laut sein. Es darf auch leislig sein. Es darf sein, dass du aufstehst. Auch wenn ihr das nicht so gewohnt seid. Keine Ahnung, wie ihr das macht. Du darfst deine Hände in die Höhe strecken und du darfst vor ihm auf die Knie gehen. Nicht, weil ich das gesagt habe. Aber furchtlos und angstlos vor der Verurteilung von dem links und rechts von dir. Sind ihr dabei? Cool. Wir fordern es auch, aber so gehen wir miteinander. Amen.